Heute mit Hanna Heinzinger. Schön, dass Sie zuhören.
Egal, wer versucht, sich uns in den Weg zu stellen oder eine Bedrohung für unser Land und unser Volk zu schaffen, der sollte wissen, Russland wird sofort reagieren. Und das wird Folgen haben, wie wir sie noch nie in der Geschichte der Menschheit gesehen haben. Wir sind bereit. Alle notwendigen Entscheidungen in diesem Zusammenhang sind getroffen. Ich hoffe, dass meine Worte gehört werden.
Das sind die Worte, die der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar 2022 an die Welt richtete. An dem Tag, an dem seine Truppen in die Ukraine einmarschierten. In knapp 30 Minuten Rede erklärt Putin, die aggressive Ausbreitung der NATO ließe ihm einfach keine andere Wahl. Historisch gesehen gehöre die Ukraine zu Russland und müsse befreit werden. Diese Rede von Putin hat sich einer ganz genau angehört. Riccardo Nicolosi, unser heutiger Gast. Er ist Professor für slawische Literaturwissenschaft an der LMU in München und beschäftigt sich schon seit einigen Jahren mit der Geschichte der politischen Rhetorik in Russland. Er hat Putins Reden analysiert und was er dabei in Erfahrung gebracht hat, kürzlich in seinem Essay Putins Kriegsrhetorik veröffentlicht. Wie legitimiert Putin den Angriffskrieg auf die Ukraine? Welche Ziele, welche Ideologien stecken dahinter? Und hätte man den Krieg vielleicht verhindern können, wenn man Putin besser zugehört hätte? Darüber sprechen wir heute mit Riccardo Nicolosi, der sagt, nichts von dem, was Putin tut, ist überraschend. Man muss ihm nur zuhören. Herr Nicolosi, Sie hören Putin seit langer Zeit sehr genau zu. Was sagen Sie denn? Ist Putin ein guter Redner?
Ja, Putin als politischer Redner ist eigentlich eine paradoxe Figur. Weil seine Reden haben einen von Anfang an einen programmatischen Charakter. Die stehen im Zentrum des russischen politischen Systems, die stecken den Rahmen des politisch Sagbaren ab, die geben die Leitlinie der Politik vor. Es ist die Quelle auch der Propaganda, die dann in verschiedenen Medien verbreitet wird. Aber Putin selbst ist kein eloquenter Redner. Er ist auch kein charismatischer Redner. Stilistische Raffinesse gehört nicht zu seinem Repertoire. Seine Reden sind meistens lang und langatmig. Also er spricht oft in dem im Duktus eines Oberlehrers, ein bisschen anstrengend und lang, in einer Mischung ebenso wie in der Rede vom 24. Februar, eine Mischung aus Technokratie, bürokratischer Sprache und sprachlicher Aggression. Das ist also kein Vergnügen, sich seine Reden anzuschauen und anzuhören.
Wenn Sie sagen, er ist kein charismatischer Redner, was genau fehlt ihm denn, um einer zu sein?
Naja, er kann nicht die Masse mitreißen. Also er vermeidet beispielsweise Großkundgebungen. Selten tritt er auf der Bühne auf. Er hat kein rednerischen Charisma. Ein charismatischer Redner ist ein Redner, der eine Art Identifikation herstellt zwischen sich selbst und dem Publikum. Putin ist zwar im Zentrum des politischen Systems, aber nicht als Anführer einer Bewegung. Also das fehlt ihm, ist aber nicht notwendig im russischen politischen System, weil Politik findet in Russland nicht in einem Wettbewerbskontext statt. Das heißt, man muss nicht die Masse mobilisieren. Im Gegenteil.
Man hat andere Druckmittel.
Genau. Und die russische Gesellschaft ist depolitisiert. Deswegen das Ziel seiner Rhetorik ist eher eine Nicht-Ablehnung der Politik des Kremls zu erreichen und nicht eine Befürwortung oder sogar eine Identifikation damit.
Schauen wir uns mal die Sprache an, die Putin verwendet. Das Wort Krieg zum Beispiel verwendet Putin im Zusammenhang mit der Ukraine einfach gar nicht. Die offizielle Sprachregelung in Russland lautet militärische Spezialoperation. Und das ergibt total Sinn, denn einen Krieg muss man ja gewinnen. Eine Spezialoperation kann man theoretisch jederzeit abbrechen, ohne dann als Verlierer dazustehen. Wie wählt Putin seine Worte und was ist das für eine Sprache, in der er kommuniziert?
Ja, es ist alles durchdacht. Also der Begriff militärische Spezialoperation hat eine russisch-sowjetische Tradition. Also alle Kriege, angefangen mit dem Afghanistan-Krieg über die Tschetschenien-Kriege, waren in der Sowjetunion und in Russland Spezialoperationen und keine Kriege. Weil sie gedacht waren als kurze Operationen, um die Ordnung wiederherzustellen, eine verloren gegangene Ordnung wiederherzustellen. Warum darf man sie nicht als Kriege bezeichnen? Weil eben gegen die Ukraine führt man ja keinen Krieg. Den Krieg führt man gegen den Westen. Also das Wort Krieg wird von Putin und von der Propaganda durchaus verwendet, aber in Bezug auf den Westen. Also der große Krieg, der Konflikt, der schon seit Jahrhunderten andauert, ist ja gegen den Westen. Die Spezialoperation ist nur ein Teil diesen langen Krieg und es ist gedacht als Spezialoperation. Das ist etwas zeitbeschränkt, schnell und um eine verloren gegangene Ordnung wiederherzustellen. Das bedeutet, der Westen hat den Krieg begonnen und Russland mit dieser Spezialoperation beendet diesen Krieg.
Das heißt, Russland konstruiert ganz klar nicht die Ukraine als den Feind, sondern den Westen.
Ja.
Sie schreiben darüber auch in Ihrem Essay, das finde ich total interessant, dass dieses Feindbild der Westen ein sehr flexibles ist. Also tatsächlich schafft es Putin, dieses Feindbild so auszugestalten, dass es für unterschiedlichste politische Lager anschlussfähig ist, sowohl für Rechte, aber auch für den linken Anti-Imperialismus. Wie genau schafft er das?
Ja, das ist sehr interessant. Also es gibt den Begriff des kollektiven Westens, der Putin jetzt im Zuge dieses Krieges eingeführt hat, ist relativ neu. Der kollektive Westen meint dieses Feind, der seit Jahrhunderten versucht, Russland zu bekämpfen und die geopolitische Macht Russland einzudämmen. Dazu gehört Napoleon, dazu gehört Hitler. Das heißt, es ist eine wiederkehrende Gefahr für Russland. Zu diesem kollektiven Westen gehörten bis vor kurzem die USA, dann die EU natürlich, europäische Länder, alle, die eine liberale Demokratie vertreten haben als Modell. Und in dieser Anklage gegen den kollektiven Westen verwendet Putin argumentative Versatzstücke, die für Rechtspopulisten sehr vertraut klingen. Das ist zum Beispiel das Moment, dass der kollektive Westen traditionelle Werte zerstören würde. Dann ist Russland an der Spitze dieser Bewegung, die traditionelle Werte wie Familie, Religion verteidigt. Das heißt, gegen die liberalen Demokratien, die halt Homosexualität verbreiten und so weiter. Das ist in Russland schon seit einigen Jahren diese Idee. Zugleich aber hat er auch eine antikoloniale Rhetorik, die für die Linke sehr appealing ist. Also Russland führt einen Krieg gegen die neokapitalistische, neoliberale Dominanz des Westens in der Welt. Also es ist sehr antiamerikanisch, diese Rhetorik. Nur, jetzt würde man sich fragen, aber was passiert jetzt mit Donald Trump, der eigentlich diese Position auch übernommen hat? Und da ist dieser Begriff der kollektive Westen so flexibel, dass man relativ problemlos die USA rausnehmen kann und bleibt aber die EU, die Europäische Union, als der große Feind, der eben die Ukraine bewaffnet und dadurch gegen Russland vorgeht. Also es ist sozusagen ein Objekt des Ressentiments, das wie jedes Objekt des Ressentiments relativ flexibel konstruiert wird.
Das, was Putin politisch von der Welt möchte, habe ich den Eindruck, deckt sich immer mehr mit dem, was auch Trump sich politisch für die Welt vorstellt. Es hat mit einer Idee zu tun, die Putin auch immer wieder formuliert, der sogenannten multipolaren Weltordnung. Vielleicht können Sie da noch mal kurz einordnen, was er damit meint und inwiefern das mit den Zielen der USA jetzt auf ja scheinbar fast wunderbare Weise zusammenpasst, also die ewigen Feinde Russland und USA sich auf einmal in ihren politischen Zielen, Wünschen annähern.
Diese Idee, dass die aktuelle Welt, das heißt diese monopolare Welt, in der die USA die einzige Großmacht ist, dass diese Weltordnung ungerecht ist, weil sie versklavt, der Kreml hat mehrmals wiederholt, versklavt und kolonisiert Länder, ist ausgerichtet auf Ausbeutung und so weiter und so fort. Und in diese monopolare Weltordnung hat Russland das Nachsehen. Deswegen ein Ziel dieser Spezialoperation ist auch, eine Bewegung aus der Perspektive des Kremls immer eine Bewegung in Gang zu setzen, in dem dann aus dieser monopolare Welt eine multipolare Welt entsteht, in der verschiedene Großmächte nebeneinander existieren und sich nicht in die Quere kommen. Es ist eigentlich eine Welt, in der Autokraten sich gegenseitig respektieren und die Welt sich aufteilen. Das hat natürlich für Autokraten den Vorteil, dass es eben keine universelle Rechte mehr gibt. Menschenrechte für alle gelten wird es nicht mehr geben, sondern jeder Zivilisationsstaat handelt, wie er das für richtig hält. Das heißt, Autokraten handeln frei. Deswegen ist ja für einen Politiker wie Donald Trump diese Idee interessant.
Hören wir, also und wir meine ich jetzt in dem Fall das Feindbild der Westen, hört der Westen Putin gut genug zu? Und wäre die Situation, die wir heute haben, vielleicht eine andere, wenn wir besser zugehört hätten?
Ich glaube ja. Ob man den Krieg verhindert hätten können, das glaube ich nicht. Aber man hätte es vorhersehen können. Ich habe den Eindruck, Putin und die russische Propaganda tun alles, damit sie gehört werden. Und Putin sagt das, was er jetzt sagt, schon seit, würde ich sagen, seit 15 Jahren. Das heißt, man wollte es nicht glauben, weil vieles, wie gesagt, an dieser Argumentation ist paranoid, wahnsinnig, wenn man so will, hat aber eine innere Logik. Und wenn man diese Logik versteht, dann sind die Schritte, die die Russische Föderation unternommen hat, doch kohärent. Ich würde sagen, man wollte das nicht glauben, man hat gedacht, das sei bloße Rhetorik.
Das sagt Riccardo Nicolosi, Professor für slawische Literaturwissenschaft. Sein Essay Putins Kriegsrhetorik, über das wir heute unter anderem gesprochen haben, ist erschienen im Wallstein Verlag. Herr Nicolosi, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.